Stellt euch mal vor, ihr seid in so einer richtig blöden Lebenssituation. Ihr braucht irgendwie dringend einen Rat oder irgendwelche guten und vertrauenswürdigen Infos. Was würdet ihr als erstes machen? Ich kann von mir sagen, ich würde als erstes mal anfangen zu googeln. Aber was ist, wenn man beim Googeln einfach nichts findet oder nur irgendwelche ganz dubiosen, komischen Quellen? Dann wäre ich ehrlich gesagt ziemlich aufgeschmissen und wüsste nicht, was ich noch machen sollte.
Und so oder so ähnlich geht es halt jetzt auch Frauen, die zum Beispiel ungewollt schwanger sind und die sich dann vielleicht auch über so einen Schwangerschaftsabbruch informieren möchten. Das Problem daran ist halt, dass es dazu einfach kaum Infos zu finden gibt, weil es halt für Ärzte und Ärztinnen, die Abbrüche durchführen, in Deutschland verboten ist, darüber auf ihrer Webseite zu informieren. Das heißt also, ihr werdet einfach gar keine Webseite einer Frauenarztpraxis finden mit Infos, wie halt so eine Abtreibung konkret abläuft und wenn doch, dann macht sich die Praxis halt strafbar. Aber das könnte sich jetzt ändern, weil Justizminister Dr. Marco Buschmann den Paragraph 219 aus dem Strafgesetzbuch abschaffen möchte. Das ist auch der Paragraph, in dem drinsteht, dass es Ärztinnen und Ärzten verboten ist, auf ihrer Webseite darüber zu informieren.
Aber was heißt das jetzt eigentlich konkret? Also haben wir Frauen dann wirklich das Recht, über unseren eigenen Körper zu bestimmen? Oder was ändert sich jetzt wirklich, wenn der Paragraph 219a abgeschafft wird? Das klären wir heute in unserer allerersten Folge unseres neuen Podcasts Die und Du.
Ich bin Johanna.
Und ich bin Viktoria und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge.
Die und Du, dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Ihr hört uns hier heute zum ersten Mal und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ich bin Johanna, 19.
Und ich bin Viktoria, ich bin 20. Und wir beide haben letztes Jahr im März in Rheinland-Pfalz zusammen Abi gemacht.
Wir sind dann auch direkt nach Berlin gezogen, halt einfach, weil Berlin eine nice Stadt ist, aber auch eben, weil die Politik da ist. Und wir während unserem Abi dann auf Insta angefangen haben, Politik für junge Leute mal nicht so kompliziert zu erklären. Und deshalb machen wir jetzt auch den Podcast.
Aber jetzt kommen wir auch nochmal zurück zum Thema von unserem Podcast. Wieso gibt es eigentlich um diesen Paragraphen 219a so eine hitzige Debatte? Weil Abtreibungen sind kein Frauenthema. Es geht irgendwie um was Größeres, so um ethische Werte und ob Frauen wirklich über das, was mit ihrem Körper passiert, selbst entscheiden dürfen oder ob das ungeborene Leben irgendwie auch mehr wert ist. Wir wollen heute auch in erster Linie über den Paragraphen 219a sprechen und nicht über die moralische Frage, ob man überhaupt abtreiben darf oder nicht. Man kann es natürlich nicht ganz trennen, aber wir versuchen uns natürlich auf 219a irgendwie so zu fokussieren. Und uns ist es auch voll wichtig, dass wir beide Meinungen zu dem Thema hören. Und deshalb sprechen wir mit Sabina. Die findet es nämlich gut, dass Frauenärztinnen nicht auf ihrer Website darüber werben dürfen. Und wir sprechen auch mit der Frauenärztin Bettina Gaber. Die ist nämlich ganz schön froh, wenn sich endlich was ändert. Aber bevor wir jetzt mit dem ganzen Pro und Contra anfangen, müssen wir erstmal nochmal checken, wie die jetzige Gesetzeslage so ist. Und dazu spreche ich jetzt mit Christopher aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hallo Christopher.
Hi.
Was steht denn da in diesem Paragraphen 219a eigentlich genau drin?
Also da steht, dass man keine Werbung machen darf für Schwangerschaftsabbrüche. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, was genau ist eigentlich Werbung? Und da wurde in letzter Zeit schon ganz schön viel drunter gefasst. Also wie das abläuft zum Beispiel, wäre theoretisch schon Werbung. Also das dürfte man schon nicht auf seine Webseite schreiben. Und damit dürfte man praktisch auch keine sachlichen Informationen, weil mehr ist das ja nicht, auf die Webseite schreiben. Das wäre theoretisch also schon strafbar. Man muss sich dann auch überlegen, dieses Gesetz kommt aus einer Zeit, da gab es das Internet nicht und da wollte man damals einfach verhindern, dass jemand in einer Zeitung zum Beispiel Werbung für Schwangerschaftsabbrüche macht. Ja, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit wurde das immer strenger ausgelegt, weil ja das Internet auch immer wichtiger geworden ist. Und deshalb war das auch verboten, sachliche Informationen auf diese Webseite zu stellen. Das ist kürzlich auch ein bisschen lockerer geworden, aber was man seitdem machen darf, man darf sagen, man bietet das an, aber eben nicht, wie das abläuft. Also so wirklich locker ist das nicht geworden.
Das heißt also, über Abtreibung selbst steht da gar nichts drin in dem Paragraphen 219a?
Nein, da steht im Prinzip nur drin, dass man eben diese Werbung nicht machen darf, aber da ist nicht geregelt, wie sowas abläuft, ob man das darf oder ob man das nicht darf. Das steht da nicht drin.
Gibt es dafür dann nochmal einen extra Paragraphen?
Genau, da gibt es den Paragraphen 218, heißt der ganz genau. Und da steht drin, dass Abtreibung grundsätzlich mal nicht erlaubt ist.
Und was ist, wenn ich mich jetzt als Arzt nicht an dieses Werbeverbot halte? Also bekomme ich da irgendwie eine Strafe?
Ja, da sind Strafen vorgesehen. Das kann erstmal sehr, sehr teuer werden für Ärzte. Mehrere tausend Euro Geldstrafe stehen da auf dem Spiel. Aber es kann auch sein, dass man als Ärztin oder Arzt ins Gefängnis muss. Also bis 2 Jahre Gefängnisstrafe stehen auch in diesem Gesetz mit drin.
Und wenn ich selber abtreibe, mache ich mich dann strafbar, wenn das eine Straftat ist sozusagen?
Ja, man kann sich da strafbar machen. Also das steht da auch drin, dass eben grundsätzlich erstmal, wie gesagt, Abtreibung nicht erlaubt ist. Aber in diesem Gesetz, Paragraph 218, stehen noch sozusagen Ausnahmen drin. Also unter Umständen ist Abtreibung straffrei möglich. Also straffrei heißt, man wird nicht bestraft. Das heißt nicht, dass es legal ist, sondern nur, dass man nicht bestraft wird. Und das ist der Fall, wenn man sich beraten lässt. Das heißt, wenn man zu einer zugelassenen Beratungsstelle geht, zum Beispiel Pro Familia ist da eine davon, dann können die einem sozusagen einen Schein ausstellen und damit kann man dann zur Ärztin oder zum Arzt gehen, die dann diese Abtreibung durchführen kann. Das ist aber auch nur möglich, auch da gibt es eine Grenze, in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft. Also kann man zusammenfassen, Abtreibung ist nicht erlaubt, aber zumindest in diesen Grenzen straffrei möglich. Und das ist das, wie gesagt, was viele fordern, dass das alles abgeschafft wird, wenn es heißt, Paragraph 218 auch abschaffen.
Ich finde das auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass Werbung nicht gleich Werbung ist. Also nicht wie irgendwie im Supermarkt oder so, dass dann da steht, heute das Produkt zum halben Preis, sondern dass es auch wirklich um Informationen geht.
Aber ich frage mich auch, wann halt Ärzte nicht die Informationen geben dürfen, wer dann? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ungewollt schwanger bin und vielleicht abtreiben möchte, dann würde ich ja gerne die Infos haben von der Person, der ich vertraue, wie jetzt zum Beispiel meiner Frauenärztin.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, das stimmt. Und jetzt haben wir zumindest mal gecheckt, was in 219a eigentlich drinsteht. Aber ich finde das irgendwie immer auch alles so ein bisschen theoretisch. Also wir wissen jetzt, was da im Gesetzbuch steht, aber noch nicht, wie es wirklich so im Alltag ist. Und deshalb haben wir euch mal auf Insta gefragt, ob ihr vielleicht auch schon mal abgetrieben habt und darüber sprechen wollt. Chantal hat sich gemeldet, sie ist 24 Jahre alt und hat uns mal ihren Weg zur Abtreibung in der Sprachnachricht erzählt.
Also ich habe im September letzten Jahres erfahren, dass ich schwanger bin bzw. war, habe mich dann auch direkt nach dem Ultraschall von meinem Frauenarzt beraten lassen, was ich denn jetzt machen muss, denn ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe davor gegoogelt und im Internet findet man natürlich keine richtigen Quellen. Also es ist halt immer mal, sagt die eine Quelle das, die andere Quelle sagt das, aber man darf halt einfach nichts Konkretes aussagen. Ich, jung und als Studentin, wollte halt einfach nur wissen, nach dem Schock, also schwanger zu sein, kann ich abtreiben lassen, wo kann ich das machen, wie viel wird das circa mich kosten, das ist natürlich auch immer eine Preisfrage und man ist sowieso schon emotional aufgewühlt und weiß auch gar nicht, was man machen soll und man weiß auch gar nicht, wo einem der Kopf steht, man findet im Internet einfach nichts. Mein Frauenarzt hat mich da sehr gut beraten, ich habe mich auch sehr gut betreut und aufgehoben gefühlt, vor allem auch unverurteilt, ich habe da schon ganz andere Geschichten gehört. Dann musste ich nach diesem Frauenarzttermin einen Termin beim Gesundheitsamt ausmachen. Das ist verpflichtend, anders kann man keine Abtreibung durchführen. Beim Infogespräch beim Gesundheitsamt habe ich erst erfahren, was für Möglichkeiten der Abtreibung es überhaupt gibt. Die medizinische und die operative, das wusste ich davor gar nicht. Genau, kurz danach habe ich dann einen Termin beim Frauenarzt ausgemacht, der die Abtreibung durchführt. Diese Frauenärzte findet man nicht einfach so. Da musste ich auch meinen Frauenarzt fragen, wo ich denn genau hingehen muss und wo ich hingehen kann. Und man muss sich halt vorstellen, man erfährt als junges Mädchen, man ist schwanger, hat die volle Verantwortung, weil der Partner technisch gesehen, der muss damit emotional dann später auch gar nicht leben, kann sein, muss aber nicht. Die Frau ist in erster Linie immer die Hauptbetroffene. Und man, in dem Moment erfährt man das und man spielt mit dem Gedanken einer Abtreibung und will sich online informieren und findet rein gar keine zuverlässige Quelle, Informationen, gar nichts. Man fühlt sich einfach verloren und man ist eh schon mit sich am Hadern, was man macht. Man entwickelt eine Art Selbsthass, weil man sich nicht mehr in den Spiegel schauen kann, nicht weiß, was man tun soll. Und man fühlt sich noch viel verlorener, weil man einfach nicht genau weiß, was passiert.
Chantal hat ja gerade von einem medikamentösen und operativen Abbruch gesprochen. Und falls ihr nicht so richtig wisst, was das heißt oder was da der Unterschied ist, bei einem medikamentösen Abbruch nimmt man mehrere Tabletten und dadurch wird dann die Schwangerschaft beendet. Und bei einem operativen Schwangerschaftsabbruch wird dann die befruchtete Eizelle ausgeschabt und so operativ entfernt.
Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, das hört man jetzt gar nicht in ihrer Nachricht, aber sie hat uns auch erzählt, dass sie halt einfach schon seit der 5. Woche wusste, dass sie schwanger ist, sie aber dann erst in der 11. Woche abtreiben konnte und man darf hier nur bis zur 12. Woche abtreiben. Das heißt, der ganze Prozess wurde so rausgezögert, dass es dann irgendwie auch hätte sein können, dass sie am Ende gar nicht mehr abtreiben hätte können, weil das halt so lange gedauert hat.
Ja, das ist total krass. Also man hat auch richtig gemerkt, wie wie schwer ihr dieser Weg gefallen ist und so. Es waren irgendwie so viele kleine Schritte, die sie gehen musste und jeder Schritt war irgendwie nochmal so eine neue Hürde und dann hat sie es ja wirklich eine Woche vorher, bevor sie nicht mehr hätte abtreiben können, noch geschafft sozusagen abzutreiben, obwohl sie es schon so früh gemerkt hat.
Ja, mich hat das auch voll mitgenommen, auch einfach so zu hören, wie verzweifelt sie war. Sie hat ja auch am Ende gesagt, dass sie dann irgendwie auch selbst angefangen hat, sich so voll zu hassen und irgendwie das hat mir so leid und da finde ich halt, wenn ich sowas höre, dass ein leichterer Zugang zu Infos dann schon mega wichtig ist.
Ja, man ist irgendwie in so einer schwierigen Situation und dann wird es einem noch so schwer gemacht. Vor allem, sie hatte, glaube ich, auch einfach mega Glück mit ihrem Frauenarzt, dass er sie so unterstützt hat und ihr auch dann noch gesagt hat, wo sie denn den Abbruch durchführen kann, weil wo hätte sie die Infos jetzt dann sonst herbekommen können? Genau dieser schwierige Prozess, den man irgendwie so durchgehen muss, bevor man die Schwangerschaft abbrechen kann, ist ja der Grund, warum 219a abgeschafft werden soll. Damit einfach dieser ganze Prozess für die Frauen, die schwanger geworden sind, erleichtert werden soll. Aber es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ey, das, was Chantal da sagt, das reicht für mich jetzt irgendwie nicht dafür aus, dass der Paragraph 219a wirklich abgeschafft werden soll. Sabina ist eine von ihnen. Sie ist Pro-Life-Aktivistin und sie engagiert sich gegen Abtreibungen und hat auch einen eigenen Podcast, in dem sie darüber spricht. Johanna hat mal mit ihr gesprochen.
Wir wollten ihre Seite einfach mal besser verstehen und auch, warum sie so eine klare Meinung zu diesem Thema hat. Und ich fand es auch richtig gut, dass sie da so oft mit uns gesprochen hat, obwohl wir ja eigentlich so verschiedene Seiten vertreten. Sie war auch voll nett und ich habe halt einfach gemerkt, wie wichtig es ihr war, mir von ihrer Einstellung und ihrer Mission zu erzählen. Wir haben auch insgesamt voll lange gesprochen, also 45 Minuten. Ihr hört aber jetzt gleich nur einen kurzen Teil davon. Warum willst du denn nicht, dass 219a abgeschafft wird?
Die Abschaffung von Paragraph 219a ist sowas wie der Beginn des Zerbröselns einer Mauer. Also diese Mauer des Schutzes, die der Staat für die Ungeborenen aufgerichtet hat. Der Staat hat einen Schutzauftrag für das ungeborene Leben und dieser ist durch 219a durchgesetzt. Und wenn aber dieser 219a fällt, fängt langsam an, dieser Schutz zu fallen und das aus dem Bewusstsein der Menschen herauszuschwinden, was die Ungeborenen sind, dass sie nämlich Menschen mit Menschenwürde sind. Und das ist rechtlich auch so verankert. Aber das verschwindet ja jetzt schon immer mehr. Und je mehr wir diese Hürden abschaffen, desto mehr verschwindet auch das Bewusstsein, dass bei einer Abtreibung ein Kind stirbt.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, 219a wäre abgeschafft, was denkst du, was dann konkret passiert? Was befürchtest du dann?
Eben genau das, was ich gesagt habe. Es ist Wind in die Segel derer, die auch Paragraph 218 abschaffen wollen. Also das Bewusstsein wird schwinden bei den Menschen, dass es sich bei einer Abtreibung und das Beenden eines Menschenlebens geht. Und man wird darauf drängen, dass den Ungeborenen die Menschenwürde rechtlich abgesprochen wird, weil das ist das, was noch daran hindert, dass 218 fällt. Es geht um die Gesamtperspektive, um das ethische Dilemma, das dahinter steckt. Nämlich, dass wir hier eben ein Gut haben, die Selbstbestimmung der Frau, und ein anderes, zweites Gut, das Leben des Kindes. Es ist am Leben, biologisch gesehen auf jeden Fall. Und da kommen wir natürlich in einen Konflikt. Ich sage nicht, dass die Frau weniger wiegt sozusagen oder dass das Kind
stärker
wiegt. Das wäre
jetzt meine Frage, ob das Leben des Kindes mehr wert ist als das der Frau.
Nee, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, wer ist wichtiger, wer ist weniger wichtig, sondern es sind zwei Menschen gleich wertvoll, mit der gleichen Menschenwürde ausgestattet. Menschenwürde ist ja nichts Graduelles. Man hat nicht mehr oder weniger Menschenwürde. Und ich finde es wichtig, dass wir uns im Bewusstsein halten, dass es eben ein Mensch ist mit Menschenwürde, um den es hier geht. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein anfängt zu bröckeln.
Das Bewusstsein nur, wenn man Informationen kriegt, wenn ich auf die Suche gehe im Internet und dann lese, wie ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird, denkst du, dadurch schwindet das Bewusstsein?
Es ist ja nicht nur diese Information, es ist ja, dass die Schwellen insgesamt abgebaut werden. Die Schwellen zur Abtreibung sollen immer niedriger gemacht werden, sozusagen. Das ist halt eine von verschiedenen Hürden. Und diese Hürden, die sind in dieser speziellen Situation für die Frauen oft total schwierig und eine große Herausforderung. Das hat aber eben den Grund, auch um den Frauen zu helfen. Das hat auch den Grund, damit Frauen begleitet werden und dass sie nicht von ihren Emotionen geleitet und von ihren Hormonen geleitet und vielleicht noch mit einem Mann hinten dran, der ihr sozusagen die Pistole auf die Brust legt. Das kommt leider öfter vor, als man das meint. Ja, unter dem Druck der verschiedenen Einflüsse eine Entscheidung trifft, die sie vielleicht später bereut. Und es kommt leider öfter vor, als man meint.
Was denkst du denn, wie sich das Verhalten der Frauen ändert, die ungewollt schwanger sind und überlegen, abzutreiben?
Ich glaube halt, dass vielleicht die Entscheidung nicht noch leichtfertiger, sondern je mehr Hürden abgebaut werden, desto mehr befürchte ich, dass viele Frauen einfach auch schneller Entscheidungen treffen, die nicht gut für sie sind und die sie im Nachhinein bereuen. Und wo keine Abwägung stattgefunden hat, die auch ihrer Würde gerecht wurden. Weil ich finde, Frauen haben Abtreibung nicht verdient. Ich finde es nicht der Würde der Frau entsprechend, dass wir unsere eigenen Kinder hergeben sollen für was auch immer. Das ist das Idealbild von einem Menschen, der konsequenzlos Sex haben kann. Und das ist ein Mann. Also wir Frauen orientieren uns leider immer noch an den Männern. Das ist das Idealbild. Und das finde ich nicht der Würde der Frau entsprechend, dass wir uns dem anpassen
müssen. Naja, aber manche Frauen, die können sich vielleicht gar nicht, also die haben vielleicht gar nicht die Freiheit, jetzt zu denken, ob sie das Kind haben wollen, weil es einfach in ihrer Lebenssituation psychisch so belastend ist, vielleicht auch finanziell, dass ein Kind gerade einfach nicht reinpasst und ohne diesen gesellschaftlichen Druck entscheiden möchten, was gerade für sie besser passt und ja eben, ob sie das Kind haben wollen oder nicht.
Und meine These ist, dass der gesellschaftliche Druck steigt, je leichter Abtreibungen zugänglich sind.
Warum denkst du das?
Weil es Schwangerschaften, die außerhalb der Norm passieren, stigmatisiert. Weil dadurch Alleinerziehende...
Ganz kurz, was meinst du damit außerhalb der Norm?
Außerhalb der Norm heißt, geplant und gewollt zwischen 30 und 35 zwei Kinder, am besten ein Mädel, ein Junge. Das ist das, was sozusagen mehr und mehr zur Norm wird, weil Frauen, die außerhalb dieser Norm gebären, unter einem unglaublichen Druck stehen. Sie hätte ja abtreiben können, wenn sie das Kind nicht wollte. Also Frauen, die zum Beispiel die dann alleinerziehend würden. Gesellschaftlich entsteht ein Bild, in dem es ist komisch, wenn man außerhalb dieser Norm, also wenn man alleinerziehend ist, ist es immer noch mit einem Stigma behaftet. Und dagegen müssen wir doch was machen. Und Abtreibung hilft dabei nicht, sondern es verstärkt es eher.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann denkst du, dass wenn jemand zum Beispiel alleinerziehend ist und da irgendwie die Gesellschaft da was dagegen hat, dass du denkst, dass man dann sagen würde, sie hätte doch abtreiben können und dir deshalb irgendwie Druck macht? Oder wie muss ich das
verstehen? Naja, warum sind Frauen im Schwangerschaftskonflikt? Überleg dir mal, warum? Weil sie keinen Partner haben werden, weil sie meinen, dass es dann finanziell eng wird, weil sie meinen, dass sie dann zu viele Kinder haben, dass sie das nicht schaffen. Vielleicht, weil sie sich zu alt fühlen für ein Kind. Und woher kommen diese Normen? Von einer Gesellschaft, in der diese Normalität von ein Kind bekommen immer mehr eingeengt wird, weil es ja immer diesen Ausweg, diese Möglichkeit der Abtreibung gibt. Ich fände es wichtig, dass der Staat, anstatt zu sagen, wir machen es der Frau leichter, ganz schnell eine Abtreibung zu kriegen, zu sagen, wir gucken genauer hin, wir schauen genauer hin, was die Frau wirklich braucht in dem Moment. Gibt es nicht Möglichkeiten, um ihr Alternativen anzubieten, die ihr vielleicht besser helfen in dem Moment?
Okay, das war auf jeden Fall ein sehr intensives Gespräch.
Also ja, es war richtig, also es hat mich richtig aufgewühlt und es war auch körperlich so anstrengend. Also so... Ich hatte dann so einen richtig glühenden Kopf währenddessen, vor allen Dingen auch, weil wir halt die ganze Zeit von der eigentlichen Frage, warum sie gegen 219a ist, abgekommen sind, sondern dann halt wirklich wieder über das generelle Thema, soll man abtreiben dürfen oder nicht, diskutiert haben. Und ja, das, keine Ahnung, es hat mich einfach voll aufgewühlt.
Ja, ich finde halt irgendwie das, was sie gesagt hat, ne, dass Abtreibung nicht der Würde der Frau sozusagen gerecht werden. Also ich hatte das Gefühl, durch diesen komplizierten Weg war es jetzt zum Beispiel für Chantal, die uns eben erzählt hat, wie ihr Weg war zur Abtreibung. Das fand ich einfach würdelos. Also dass sie von Arzt zu Arzt, von Gesundheitsamt da und da und da überall hinlaufen musste und nirgendwo richtige Infos bekommen hat und dann Glück hatte, dass sie einen guten Frauenarzt hatte, der ihr irgendwie gesagt hat, wie sie abtreiben kann. Also das ist für mich würdelos, anstatt wenn ich mich richtig informieren kann. Also ich verstehe nicht, wo da wo da dann, wieso das
gerade dann sollte man Frauen nicht die Würde nehmen, selbst zu bestimmen. Aber ich fand es halt auch so ein bisschen anmaßend, dass sie halt immer meinte, von die Frau gesprochen hat und immer meinte so, dass sie genau weiß, was jetzt die Frau will und was sie braucht. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen schwer, das so zu behaupten. Und also jetzt generell konnte ich auch schon so ein paar Punkte verstehen und kann auch nachvollziehen, warum sie so denkt, wie sie denkt. Ich finde es ja auch selbst nicht so leicht, bei jetzt dem Thema so eine klare eigene Meinung zu haben. Bei mir persönlich überwiegt halt so ein bisschen das Selbstbestimmungsrecht.
Ich glaube, für sie ist halt einfach so der Struggle daran, dass sie denkt, wenn 219a abgeschafft wird, dass dann auch einfach 218 schnell abgeschafft werden kann. Und da ist sie halt auf jeden Fall mega dagegen irgendwie. Aber das ist ja super, jetzt haben wir uns mal die Gegenseite auch angehört und vielleicht da auch ein paar Punkte irgendwie nachvollziehen können. Und jetzt möchten wir aber auch mit den Leuten sprechen, die es so wirklich in ihrem Alltag betrifft, also für die sich auch was ändern würde, wenn der Paragraph 219a abgeschafft wird. Und darüber hast du ja jetzt mit Bettina Gaber, einer Frauenärztin, gesprochen.
Ja, ich hätte sie auch eigentlich in ihrer Praxis in Berlin besucht. Das ging aber jetzt nicht wegen Corona und deshalb haben wir dann per Videocall gesprochen. Bettina Gaber ist auch ganz klar dafür, dass jede Frau selbst das Recht haben sollte, abzutreiben, und hat deshalb auch auf ihrer Webseite darüber informiert, wie jetzt so ein Schwangerschaftsabbruch abläuft und was sie in ihrer Praxis da konkret anbietet. Und da hat sie jetzt auch nicht so mega, mega viel geschrieben, also jetzt kein Roman oder so, sondern halt nur den Satz: Auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch in geschützter Atmosphäre gehört zu unseren Leistungen. Und dafür hat sie jetzt einfach eine Geldstrafe kassiert, und jetzt ratet mal, wie viel sie dafür zahlen musste. Einfach 2000 Euro. Ich finde das irgendwie so krass, dass sie jetzt nur wegen diesem einen Satz so viel Geld zahlen muss. Aber jetzt mal zum eigentlichen Gespräch. Frau Gaber, was ändert sich denn jetzt durch die Abschaffung des Paragraphen 219a für Sie in Ihrer Arbeit? Also was steht dann auf Ihrer Webseite, was da jetzt heute noch nicht so stehen darf?
Die große Änderung auf meiner Webseite würde daran bestehen, dass ich zum Beispiel ja nur in meiner Praxis den medikamentösen Abbruch anbiete. Das ist das Erste, das ist die erste große Information, die ich weitergeben würde. Dann würde ich beschreiben, bis zur wievielten Woche das möglich ist. Des Weiteren in einer kurzen Beschreibung, was das bedeutet, medikamentöser Abbruch. Dann würde ich eine Verlinkung machen auf die Beratungsstellen in Berlin. Zusätzlich noch kurz beschreiben, was möglich ist, eventuell mit Kostenübernahmen, da ja ein Teil der Frauen, wenn sie wenig Einkommen haben, den Abbruch bezahlt bekommen. Und damit wissen sie eigentlich sofort auf einen Schlag mit ganz kurzen, knappen, sehr sachlichen Informationen, was das bedeutet, wenn sie zu mir kommen, und was sie brauchen und welche Voraussetzungen da sein müssen. Und ich denke, dass das eine enorme Erleichterung sein wird, weil man alles dann sofort auf einen Blick hat, ohne es sich mühsam, so wie es jetzt bis jetzt gewesen ist, zusammensuchen muss.
Jetzt könnte man ja aber auch sagen, also ich habe jetzt vorhin auch mit einer Gegenseite gesprochen, dass Frauen dann dadurch die Abtreibung erleichtert wird und dann vielleicht auch mehr Frauen unüberlegt so eine Entscheidung treffen. Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf?
Ich persönlich finde, eine Abtreibung wird ja nicht leichter, oder es wird ja nicht leicht gemachter, sondern dass der Weg nicht so belastend ist, so, weil leichter machen, das ist ja genau das, was diese ganzen Gegner ja hören wollen, ja. Das wird den Frauen leichter gemacht, weniger beschwerlich, so. Und ich denke, dass in so einer Situation, in so einer Krisensituation, alles, was schwierig den Frauen schwierig gemacht wird, einfach ein Unding ist. Und ganz sicher werden nicht dadurch mehr Frauen abtreiben. Die meisten Frauen, die tatsächlich den Entschluss gefasst haben, eine Abtreibung zu machen, sind sich sehr, sehr sicher. Und insofern befürchte ich überhaupt nicht, dass es dadurch zu mehr Abtreibungen kommen wird.
Okay, es gibt aber dann ja auch noch einen anderen Vorwurf. Und zwar sagen ja Leute, dass wenn 219a fällt, dass sich dann Frauenärzte und Frauenärztinnen an Abtreibungen bereichern könnten und Abtreibungen dann ja praktisch zum Geschäftsmodell werden. Ist da was dran?
man kann sich sicherlich nicht an Schwangerschaftsabbrüchen bereichern, denn letztendlich bekommen wir natürlich Geld dafür, aber auch das ist standesrechtlich geregelt, dass das genau klar definiert ist, wie viel Geld dafür man bekommen muss oder bekommen kann. Und wenn Sie alles zusammenrechnen, die intensive Beratung der Frauen, dann Kontrollen und vorher und hinterher, dann ist das garantiert kein Bereicherungsgeschäft. Also das kann ich Ihnen jetzt schon mal ganz klar sagen.
Ich finde es auch ziemlich bewundernswert, dass Sie sich dafür ja so einsetzen, obwohl Sie halt eine Geldstrafe dafür kassiert haben. Warum ist Ihnen das Thema denn so wichtig?
Ja, letztendlich hat mich zum einen natürlich bewogen, da auch standhaft zu bleiben, genauso wie auch viele andere KollegInnen, die ja im Vorfeld ja auch schon angeklagt worden sind und auch Strafe bezahlen mussten. Für mich ist einfach, es steht im Vordergrund das Selbstbestimmungsrecht der Frau, auch das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper. Und es war mir immer ein großes Anliegen, Frauen in Notsituationen zu unterstützen. Und deswegen war es eine große Selbstverständlichkeit, da auch standhaft zu bleiben, als dann eben dieses ganze Verfahren anfing.
Dann zur letzten Frage. Ich dachte jetzt eigentlich, es würde sich ein bisschen mehr durch die Abschaffung von 219a ändern. Aber so viel ist das ja jetzt gar nicht. Oder wie sehen Sie das?
Ich finde schon, dass sich viel schon geändert hat, wenn dieser Paragraph gefallen ist, weil einfach die Information niederschwelliger und einfacher zugänglich ist für die Frauen. Was am Ende nachher natürlich noch im Raum steht, ist die Frage überhaupt der gesamten Entkriminalisierung der Abtreibung. Denn man darf ja eins nicht vergessen, es steht ja immer noch der 218a im Strafgesetzbuch. Und ich denke, wie gestern ja auch schon die Familienministerin ganz klar gesagt hat, es wird eine Findungskommission gehen und hoffentlich vielleicht dann auch in die richtige Richtung bezüglich des Paragraphen 218.
Noch eine Sache zu Bettina Gaber. Der Fall, der liegt ja jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Aber da geht es jetzt nicht nur um Bettina Gabers Beschwerde, sondern auch um die von zwei weiteren Frauenärztinnen, die halt jetzt auch nicht hinnehmen wollten, dass sie eine Geldstrafe dafür zahlen mussten, dass sie auf ihrer Webseite über Abtreibung informiert haben. Der prominenteste Fall davon ist der von Christina Hähnel. Die war ganz viel in den Medien, deshalb kennt ihr sie auch vielleicht schon.
Okay, aber so wirklich viel ändert sich also erst, wenn ein weiterer Paragraph fällt, also der Paragraph 218. In dem ist ja dann geregelt, dass Abtreibung generell eine Straftat ist. Das haben wir schon am Anfang der Folge von Christopher gehört. Aber wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass die neue Regierung das auch noch ändern möchte? Das frage ich jetzt nochmal Christopher aus dem Hauptstadtstudio. Christopher, könnte es sein, dass die Regierung jetzt auch noch den Paragraphen 218 abschaffen möchte?
Also das ist angedeutet zumindest mal im Koalitionsvertrag, dass da mehr kommen könnte, aber es ist nicht besonders konkret da angedeutet. Es soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die soll sich Gedanken machen in Sachen Schwangerschaftsabbruch und jetzt kommt's außerhalb des Strafgesetzbuchs. Heißt also, es könnte sein, dass der Paragraph 218, der regelt, dass eben diese Abtreibungen erstmal verboten sind, abgeschafft wird, aber naja, man muss auch sagen, es ist sehr umstritten, diesen Paragraphen abzuschaffen, selbst in der Ampelkoalition. Also SPD und Grüne sind da wohl mehrheitlich dafür und waren auch in den Koalitionsverhandlungen mehrheitlich dafür. In der FDP gab es da wohl Vorbehalte, deswegen hat man das auch nur so unkonkret gemacht. Was jetzt also passieren könnte, dass diese Arbeitsgruppe irgendwann im Laufe der nächsten Jahre wahrscheinlich Vorschläge macht und man sich dann darauf verständigt, nimmt man diese Vorschläge an oder nicht. Aber solche Arbeitsgruppen, das dauert immer sehr, sehr lange. Die Arbeitsgruppe gibt es momentan auch nicht. Und deswegen kann man auch nicht so klar sagen, ändert sich was, ja oder nein? Und wenn ja, wann ändert sich was und was ändert sich? Das ist alles sehr, sehr unklar. Aber zumindest die Richtung, dass man womöglich irgendwas ändern will, die ist zumindest mal eingeschlagen.
Also ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, dass sich mehr ändern würde, wenn der Paragraph 219a abgeschafft wird. Es ist halt irgendwie immer noch eine Straftat. Es ist super, dass sich Menschen wie Chantal jetzt leichter informieren können, aber man muss irgendwie trotzdem noch durch so einen mega langen Weg gehen, um abzutreiben.
Ja, also ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es in der ganzen Debatte überhaupt weitergeht. Ich war jetzt sowieso erstmal geschockt, dass Schwangerschaftsabbrüche einfach illegal sind. Also das war mir gar nicht so klar, dass man sich wirklich strafbar macht oder machen kann, wenn man jetzt abtreiben möchte.
Ich meine, es ist schon gut, dass es auch kein viel zu leichter Weg ist, um abzutreiben, aber an vertrauenswürdige Informationen zu kommen, das sollte irgendwie nicht erschwert werden zusätzlich, finde ich. Also wie Bettina Gaber ja auch gesagt hat, dadurch werden bestimmt nicht mehr Leute ihre Schwangerschaft abbrechen, dass sie einfach jetzt mal vertrauenswürdige Infos bekommen.
Ja, trotzdem kann ich jetzt auch ein bisschen besser verstehen, warum man zum Beispiel jetzt gegen Abtreibung ist oder dagegen, dass man eben leichteren Zugang zu Informationen kriegt. Aber ja, wenn ich halt dann wieder an Chantal denke, dann bin ich wieder ganz klar für einen leichteren Zugang zu Infos und für das Selbstbestimmungsrecht. Und auch wenn man jetzt hier unsere eigene Meinung raushören konnte, möchten wir jetzt aber auch nicht euch unsere Meinung überstülpen. Es ist halt einfach ein mega schwieriges Thema und da muss jeder und jede selbst mit sich ausmachen, wie er dazu steht. Und also wir wollen nochmal sagen, dass es hierzu kein richtig oder falsch gibt.
Wir hoffen, dass wir euch jetzt ganz gut beide Positionen näher bringen konnten und dass man sich vielleicht auch mit der Position, mit der man sich vorher noch nicht so beschäftigt hat, jetzt auch mal irgendwie ein bisschen beschäftigt hat und vielleicht auch die andere Seite ein bisschen besser nachvollziehen kann. Und das war's jetzt auch schon mit unserer allerersten Folge.
Gebt uns gerne auch Feedback zu der Folge. Also wie fandet ihr die Folge? Was war gut? Was können wir vielleicht auch verbessern? Schreibt uns das gerne per E-Mail oder Instagram. Dazu steht alles in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne auch eine Bewertung da, wo ihr jetzt gerade zuhört.
Und falls ihr Ideen für die neue Folge habt, dann könnt ihr die uns natürlich immer super gerne schicken, auch über Insta oder einfach über eine Mail. Teilt den Podcast auch gerne noch mit einer Freundin und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Ciao!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.